Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Naja, also wenn sie gerne reist, die Bundesumweltministerium, da können wir ihr was, Umweltministerin, da können wir ihr was bieten. Wir haben einen umfangreichen Reisefahrplan für heute vorbereitet. Ich erzähle Ihnen gleich, welche die Stationen sind. Kommen Sie erstmal rein, machen Sie es sich bequem. Für den Rest sorgen wir. Hier ist der Sonntagsspaziergang mit Andreas Stopp.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei.
Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, also was haben wir vor mit Ihnen? Die Umweltministerin hat es ja gerade auch gesagt, wie wichtig die Insekten sind. Und nicht nur für uns letztendlich als Menschen, sondern in erster Linie natürlich auch für die Vögel. Und von denen werden wir nachher einiges hören, wenn wir ins Biosphärenreservat Schorfheide-Korin reisen. In Brandenburg liegt das und dort werden wir uns ein wenig auf die Lauer legen und die Vögel beobachten, die gerade jetzt eben im Frühling sich dort einstellen. Kindheitserinnerungen in Nordjütland. Ein kleines Mädchen aus Deutschland verbringt regelmäßig die Ferien dort und erzählt uns in der Rückschau, wie das denn gewesen ist mit ihren Ferien in Limfjord. Was haben wir noch? Das persische Neujahrsfest werden wir uns erklären lassen. Hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Wir haben ganz kompetente Auskunftgeberin, Susanne Zare, die Deutsch-Iranerin ist und die eben gefeiert hat. Sie hat gesagt, wir haben jetzt das Jahr 1398, also positiv. Neujahr dazu. Die Daha-Region in Südtunesien werden wir besuchen. Und jetzt gleich geht es an den Gardasee, Sehnsuchtsziel für viele Deutsche. Und daher nehmen wir uns auch heraus, dass wir diesen Beitrag über den Gardasee, über Peschiera ein wenig garnieren mit italienischer Musik. Den einen oder anderen Titel werden Sie kennen. Also das alles im Sonntagsspaziergang.
Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella con un latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna. Tintarella di luna, tintarella color latte, ti fa bianca la tua pelle.
Ja, Mina heißt diese Ragazza, die hier gesungen hat, Tintarella di Luna. Das heißt so viel wie Mondbrand. Also Vollmond war ja auch diese Woche, der erste Frühlingsvollmond. Wir hatten den Frühlingsanfang und wir eilen ihm noch ein wenig weiter entgegen, nach Süden, nach Italien, an den Gardasee. Und auch Johann Wolfgang von Goethe, natürlich, er schrieb ja die deutsche Italien-Sehnsucht sich von der Seele. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Das kennen sie alles. Wir reisen in das Städtchen Peschiera, 10.000 Einwohner so in etwa, am südlichen Ausgang des Gardasees, eine ehemalige Festungsstadt mit trutzigen Wällen und mit dem Stempel UNESCO-Welterbe, immerhin. Ein Hauptdarsteller unseres nun folgenden Frühlingsspaziergangs wird der deutsche Dichter, nicht Goethe, Wilhelm Heinse sein. Er kommt 1783 und damit 3 Jahre früher als Goethe an den Gardasee. Und was uns besonders imponieren mag, Heinse läuft die weite Strecke von Düsseldorf über die Ampeln, über die Alpen. Ich weiß auch nicht, was ich heute habe. Also er läuft von Düsseldorf, keine roten Ampeln damals, über die Alpen bis einschließlich Rom und Neapel zu Fuß. Goethe konnte sich ja hingegen bekanntlicherweise eine Art Intercity-Kutsche für seine italienische Reise leisten. Der große Sohn von Peschiera ist der spätere herzogliche Hofkomponist in München, Pietro Torri. Auch ihm werden wir einige Takte widmen. Unser Frühlingsbote am Gardasee ist Franz Nussbaum. Der kennt den See. Er hat schon, ich habe mal durchgezählt, so rund ein Dutzend, 13 Sonntagsspaziergänge für uns gemacht und für Sie. Und er erwartet uns jetzt wieder am Gardasee.
Die Dauerwellen des größten Sees Italiens schlagen leise zu unseren Füßen an. Möwen und Enten und Schwäne putzen ihr Gefieder. Und so bewegt sich alles hier in einer Art Kreislauf. Damit wir anreißen und füttern, blühen schon einladende Pfeilchen, Fliederbüsche und Narzissen. Es riecht nach Frühling. Die Gardasee-Lokale stellen schon ihr Plastikgestühl samt Menükarten an den See. An den Bäumen sprießt zum Willkommen das zarte Grün der ersten Blätter. Und einige windgeschützte Magnolien drüben blühen weiß und rosa an der schönsten Badewanne der Deutschen. Und gemeint ist der Gardasee. Und der Vergleich mit einer Badewanne passt zu Peschiera. Es liegt an jenem Teil des Sees, wo bei einer Badewanne der Stöpsel zum Ablaufen ist. Übersetzt, alles Wasser, was aus den über 52 Kilometer langen Lago di Garda, das nördlich aus den Alpen zuläuft, fließt schließlich durch den Stöpsel bei Peschiera als Fluss Mincio Richtung Mantua in den Po. Kein Penela-Witzchen, der Fluss heißt wirklich so. Und unser Dichter Wilhelm Heinse begrüßt uns mit einer frühlinghaften Beschreibung des südlichen Gardasees. Und achten wir darauf, wie Heinse einen See zelebriert, auf unserer Zunge zergehen lässt. Reisenotizen eines Dichters vor 240 Jahren.
Herrlicher Sonnenaufgang am Ende des Gebirgs bei Verona. Breit liegt der See da im Morgenduft und die Berge im dünnen Nebel. Ein leises Wehen kräuselt in der Mitte die Wellen und macht ihn lebendig und weckt seine Schönheit. Eine Barke wallt leicht mit vollgeschwelltem Segel darüber hin. Süßer, rötlicher Dunst bekleidet glänzend den östlichen Himmel und die dünnen, wollichten Wölkchen schweben still um den heiteren Raum des Äthers, worin die Vögel entzückende Flüge der Lust machen.
Bitte, Herr Heinse, es darf auch noch für 50 Cent mehr sein.
Der herrliche Gang von Zypressen verändert linker Hand lieblich die Szene. Der See ist wirklich einer der schönsten, die ich je gesehen habe, so reizend sind dessen Ufer. Und majestätisch und wild und mit so vielem Farbenspiel und Licht und Schatten erhebt sich das Gebirge.
Wie bildhaft duft uns Heinse mit dem Farbenspiel seiner Worte diese Beobachtung so dahin. Kein Vergleich mit der Oberflächlichkeit, wie wir die Besucher von heute den Gardasee mit einem einzigen Klick auf dem Selfie abbildern. Wir halten einfach unser grinsendes Gesicht als Mittelpunkt in die Optik. Nichts von dem Zauber und den Farben einer mediterranen Landschaft. Wilhelm Heinze ist 3 Jahre älter als Goethe und sie kennen sich auch etwas und wir lesen.
Wilhelm Heinze ist Sohn eines Stadtschreibers in der Nähe von Ilmenau in Thüringen. Er studiert durchaus begabt Literatur und Philosophie in Erfurt und Jena, wirft es aber irgendwann hin. Er findet eine Anstellung als Hauslehrer in Halberstadt. Die Stelle besorgt dem abgebrochenen Studenten sein großer Förderer Johann Ludwig Wilhelm Gleim aus Halberstadt.
Wer ist Gleim? Henry Tietjen, Sie kennen Literatur und Dichter.
Salopp gesagt ist Gleim Mäzen eines Halberstädter Dichterkreises. Er vermittelt, managt, beköstigt, finanziert, bekommt täglich Briefe oder Besuche von Dichtern und Denkern. Den Heinze vermittelt er dann wohl auch nach Düsseldorf weiter.
Und in Düsseldorf treffen sich dann Heinze 28 und Goethe 25. Goethe ist mit seinem Bestseller Die Leiden des jungen Werthers unter dem Arm auf Promotion-Tour in der gehobenen Gesellschaft von Düsseldorf und Goethe notiert über Heinze:
Das ist mein Mann, vom Wirbel bis zur Zehe, ein Genie. Und Heinze antwortet: Ein Herz voll Gefühl, ein Geist voll Feuer mit Adlerflügeln.
Wir kennen ja nun schon dieses anschauliche Gardasee-Porträt von Heinze. Er ahnt, dass er seine besondere Begabung für stimmungsvolle Naturbeobachtung erst so richtig in Italien entfalten könnte. Und so wandert er, finanziell unterstützt von Gleim und anderen, über die Alpen in den Süden. Und Goethe aus Weimar folgt, bekanntlich inkognito, und notiert seinerseits in seinen italienischen Reisenotizen:
Die Luft ist lauer, reiner, der Himmel blauer, die Gesichter offen, freundlich, lachender, die Formen und Umrisse der Körper regelmäßig und anlockender. Selbst das Grün der Wiesen und Bäume ist nicht so kalt und tot, sondern höher, heller, mannigfaltiger als in den nördlichen Himmelsstrichen. Alles scheint zum lieblichen Genusse einzuladen und Natur und Kunst bieten sich wechselseitig die Hand.
Interessant, wenn wir Goethe und Heinze in dem, was sie sehen und erspüren, vergleichen. Heinze skizziert uns auch seine Reisestrecke.
Es ging rein aufwärts, dann durch die Schweiz, über den Gotthard nach Genua, dann ein Aufenthalt in Venedig, weiter nach Florenz, Rom und Neapel.
Heinzes folgende Reisenotiz ist wegen der besseren Verständlichkeit leicht geglättet.
Meine Reise nahm ich mir vor, zu Fuß zu tun. Und so soll es mein Leben lang durch alle schönen Gegenden geschehen. Ich halte es für eine Torheit, sie anders zu machen, wenn man gesund und stark ist und keine notwendige Eile hat. Die Natur von Land und Leuten kann man auf keine andere Weise so gut kennenlernen. Und was die Straßenräuber betrifft, so ist man im Wagen der Gefahr eher ausgesetzt. Die werden sich zurückhalten gegen ein harmloses Geschöpf, das ohne bürgerlichen Reichtum bloß menschlich einherschreitet.
Wir folgen weiter Wilhelm Heinze.
Heinze ist insgesamt 3 Jahre lang in Italien unterwegs, soweit die Füße tragen. Davon aber nur 2 Tage am Gardasee. Trotzdem wird sein kurzer Aufenthalt eine Begegnung mit literarischen Folgen.
Und dazu gleich mehr. Wir sind nun erstmal hier an dieser dick ummauerten Wasserfestung Peschiera. Ungefähr 8 Meter starke Bastionen auf einem fünfeckigen Festungsplateau. Und mitten durch diese Enge zwängt sich auch noch eine Altstadt an den Kanälen des Mincio. Aber dieser Festungskram interessiert den Heinze nicht. Und die historischen Fakten sind auch den meisten Besuchern von heute fremd. Es gibt hier nur ein paar Seiten unverständliches Prospekt. Kurz gefasst, rund 400 Jahre lang erobern und verlieren im ständigen Wechsel Venezianer gegen Mailand oder Franzosen gegen die Päpstlichen oder alle gegen Österreich diesen militärischen Ort. Und wo ich auch suche, ich kann nichts von einem UNESCO-Welterbe erkennen. Wenn ich jetzt hier vor mir die mehrstöckigen Kasematten befrage, die Unterkünfte der früher hier eingepferchten jungen Soldaten, Wenn man sich vergegenwärtigt, wie diese Soldaten von der feindlichen Artillerie als lebendes Kanonenfutter zwischen den engen Mauern und wegen der Splitter und wegen des Schrapnellgetöses, wie sie dem Wahn verfallen, lauschen wir doch statt der Kanonen lieber dem großen Sohn von Peschiera, dem Komponisten Pietro Torri. Bitte, Maestro. Henry Tietjen.
Pietro Torri ist gegen 1650 oder auch einige Jahre später hier geboren. In jungen Wanderjahren kommt er musikalisch zum Markgrafen von Bayreuth, später nach München. Und er erklimmt alle Stufen in diesem intriganten, höfischen Musikgeschäft. Torri komponiert mehr als 20 Opern, jede Menge an Huldigungs-, Hochzeits- und Begräbnismusik. Und Torri holt sogar den damaligen Popstar des Barocks, den sündhaft teuren Kastraten Farinelli, für einige Opernpartien nach München. Nur gibt es vor 300 Jahren leider noch keine Tonträger, aber so in etwa mag Farinelli gesungen haben. Eine Partie aus Händels Oper Rinaldi. Kastraten waren damals auch in der Kirchenmusik wichtig, denn Sängerinnen war der Gesang in Kirchen ja untersagt.
War dieser Kastratenwahnsinn nicht eine bigotte Zwangsjacke? Hat Gott die Oberen seiner heiligen Kirche wissen lassen, dass ihn der Gesang von vorher kastrierten jungen Männern mehr anmacht als die Tonkünste seiner weiblichen Geschöpfe, die er ja teilweise auch mit feinsten Sopranstimmen erschöpft hat?
Auch Goethe und Heinse berichten in ihrer italienischen Reise von diesen Kastraten. Damals gab es ein geradezu mafiöses Anwerbegeschäft der schönsten Knabenstimmen quer durch alle Abendländer. Teilweise werden sie sogar aus ihren Familien heraus gekidnappt. Farinelli, der bürgerlich Carlo Broschi heißt, ergeht es so. Sein Vater, ein Musiklehrer, bildet den kleinen Carlo aus, stirbt dann aber plötzlich mit 36 Jahren. Seine Familie fürchtet um ihre finanzielle Sicherheit. Ihr Kapital ist der hochtalentierte 12-jährige Carlo. Und das Weitere können wir erraten. Mit 15 hat Farinelli nach einem nicht harmlosen operativen Eingriff mit seinem geretteten, glockenhellen Knabensopran seinen ersten triumphalen Auftritt. Die Damen im Konzertsaal sollen mit Blick auf den überirdischen Farinelli und wegen seiner Betriebsstörung in Ohnmacht gefallen sein.
Zurück in den Frühling und zu Wilhelm Heinze. Er muss in den nur 2 Tagen hier geradezu eine Überdosis von Eindrücken notiert haben. Kaum ist er wieder in Düsseldorf, schreibt er einen Roman seiner italienischen Impressionen. Ardinghello und die glückseligen Inseln.
Diese 2-bändige Novelle spielt sich zu einem Teil auch hier um den See ab. Ardinghello gilt als der erste deutsche Renaissance-Roman, dem damals elitären Literaturpublikum, einer Herzogin Anna Amalia von ihrem Weimarer Musenhof, öffnet Heinse die italienische Renaissance, die Freiheiten, auch die freie Liebe. Geradezu revolutionär. Im Ardinghello ist, neben etwas Mord und Totschlag, auch reichlich frühlingshafte Liebelei. Wenn sich bei Nacht am Gardasee im Fackelschein die schönsten Jünglinge wie junge Götter und deren liebste Maiden sich gegenseitig die Hemden vom Leibe reißen und tanzen und baden. Hasch mich, ich bin der Frühling. Der Ardinghello wird in 3 Auflagen in Deutschland Heinse aus der Hand gerissen und sorgt für mächtig Furore.
Hätte es damals schon eine Bestsellerliste im Spiegel gegeben?
Man kann sagen, es beherrschen zu jener Zeit Heinses Ardinghello und Schillers Räuber die literarische Szene. Sein oder nicht sein, Begeisterung und gleichzeitig schroffste Ablehnung wegen solch freier Gedanken. Interessant, am Vorabend der aufziehenden Französischen Revolution.
Sagen wir es auch so. Auch Schiller dürstet zusammen mit seinen Räubern nach einem Zipfelchen Anerkennung. Auch er ist ja ein armer Schlucker.
Schiller und andere Klassiker, auch Goethe, nach seiner Rückkehr von seiner italienischen Reise, sie schreiben schließlich den Heinse als unmoralische Literatur runter. Andererseits lassen sich Romantiker wie Brentano und Eichendorff von Heinse inspirieren.
Heinse verliert schließlich diesen Streit. Ihm bleibt gerade noch ein Posten als Vorleser eines Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs. Ob Heinse seiner Eminenz als gute Nachtlektüre auch Passagen aus seinem »Hasch mich, ich bin der Frühling« vom Gardasee vorgelesen hat? Fragezeichen. Und wie ein Fragezeichen stehen wir Frühlingsromantiker von heute hier an den Gestaden des Sees und fragen, warum erfahren wir hier nirgendwo etwas von Heinzes Reisenotizen oder auch nichts von Torris Musik schaffen. Dafür reichlich Schrott über die Kanonaden von Peschiera.
Ja, und ich habe hier noch ein kleines Zitat aus dem Ardinghello. Es sagt, jenen gibst du Dauer und mich zerstörst du. Das ahnt da Heinse in seinem Romantext. Ja, der Frühling verwirrt schon mal die Gefühle. Heinse endet, wie wir gehört haben, als Vorleser und Bibliothekar im kurfürstlichen Schloss in Aschaffenburg. Franz Nussbaum war das. Und wenn alles klappt, wird der am nächsten Sonntag zu Gast im Sonntagsspaziergang sein, uns ein bisschen erzählen aus seiner langen Praxis für den Sonntagsspaziergang zu berichten. Wir bleiben noch ein wenig in Bella Italia. Rocco Granata singt und den Titel, den hören Sie selbst.
Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. 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 Oh no, no.
Fernweh im Ohr? Unsere Reisenotizen zum Nachhören finden Sie auf deutschlandfunk.de/Sonntagsspaziergang oder in der App DLF Audiothek. kostenlos herunterladen für Android und iOS.
So, ich habe in der Zwischenzeit noch etwas gefunden, was ich Ihnen ganz gerne empfehlen wollte. Mörderischer Gardasee. 11 Krimis sind da drin. Am Gardasee blühen nicht nur die Zitronen, sondern auch Verbrechen. Das ist natürlich alles nur geschrieben. Aber wenn Sie das lesen wollen, Thomas Kastura hat es geschrieben im Gmeiner Verlag. Ist eine schöne Lektüre, wenn Sie am Gardasee unterwegs sein sollten. So, jetzt kommen gleich die Nachrichten. Danach geht es dann weiter mit dem Sonntagsspaziergang. Wir reisen nach Dänemark, nach Persien. Persien werden uns das persische Neujahrsfest erklären lassen, nach Tunesien. Berberkultur in der Wüste und Schorfheide Korin ist auch unser Ziel. Also bleiben Sie schön bei uns zur Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.
Ti amo perché alle 8 della sera devi sempre ritornare a casa. Ti amo perché sul tuo viso di bambina metti solo solo un po' di cipria. Ti amo perché la domenica mattina ti vedo in ginocchio nella chiesa. Ti amo perché come un petalo di rosa tremi tutta se ti stringo a me, ti amo perché come un petalo di rosa tremi tutta se ti stringo a me, amore. Tremi tutta se ti stringo a me.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, wir können nur hoffen, dass das alles gut geht mit der Rettungsaktion der Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff vor Norwegen. Zu reisen heißt auch manchmal, sich Gefahren auszusetzen. Wir denken hier im Sonntagsspaziergang oft darüber nach, weil ja die Ziele, zu denen wir sie mitnehmen, meist ja, wie soll ich sagen, positiv sind und es ist alles schön und gut und in Ordnung, dass es nicht immer so sein muss. Das zeigen diese Unglücke, die es dann ab und an leider eben auch gibt. Wir verschließen davor nicht die Augen, wünschen aber dennoch und wahrscheinlich umso mehr. Allzeit gute Reise. Sie sind zu Gast im Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon. Und gleich kommt eine Geschichte aus Dänemark. Und das müssen Sie wissen zum Verständnis dieses Liedes, was jetzt erstmal folgt. Meine Kollegin Katrin Kühne wird nämlich von ihren Kinderferien in Dänemark erzählen. Und dieser Josef Meyers, der jetzt singt, der hat das ähnlich thematisiert. Auch für ihn ist Dänemark das Land, in das er als kleiner Junge immer gefahren ist.
Stand at the sea and write this letter, and I stand at the sea on a tune to compose a song. Here's much better words written down on the sand. Denmark's like my second home. I was here every year as a child. It's like I know every stone. Denmark is a part of my life. And I stand at the sea and write a song. And I stand at the sea and write this song. It's Denmark Sea. It's Denmark Sea. Denmark's sister gets married. We took pictures on the ice of the fjord. Oh, Denmark has so many memories. We can never forget your, I'm sure. And I stand at the sea and write this song. And I stand and write this song. And I stand at the sea and write this song. It's Denmark Sea. It's Denmark Sea. And I stand at the sea and write this song. And I stand at the sea and write this song. And I stand at the sea and write this song. It's Denmark Sea. It's Denmark Sea. It's Denmark Sea.
Kindheitserinnerungen vom Limfjord. Heute präsentiert sich diese Region des Limfjords als nordische Austernfood-Destination mit stylischen Yachthäfen und Restaurants. Und als die Autorin Katrin Kühne als Kind mit ihrer Familie die Sommerferien dort verbrachte, da war der größte Binnenfjord Dänemarks ein mehr als ruhiger, stets windiger Flecken. Erde ohne jede touristische Anwandlung, nichts wie raus, wollte man damals in den Sommerferien als Lille Barn, als kleines Kind, aus dem damals noch nicht ummauerten West-Berlin, ein Drömmeland in einem fernen Strand, wie es in dem Lied des heute noch sehr populären dänischen Sängers Sebastian heißt. Kindheitserinnerungen vom Norden Jütlands, wo die Zuckerstücke, so hat Katrin Kühne mir erklärt, doppelt so groß waren wie bei uns und quietschrote Pölzer. Das sind Würste, auf Entdeckung warteten.
Du Lille Barn, du erprobeitest Wangen.
Zweimal ging es in der Kindheit mit Eltern und Schwester in den Norden Dänemarks. Ins gelobte Land der dicken Sahnesoßen, Karamellkartoffeln und Riesenzuckerstücke. Unser Käfer, genannt der Blaue Blitz, sauste und sauste von West-Berlin mit uns immer weiter nach Norden. Bis wir den Limfjord erreichten. Mit seinen 1500 Quadratkilometern ist er der größte Fjord Dänemarks und für Kinderaugen fast so groß wie das Meer. Zwischen Tyberon und Agger mündet er in die Nordsee, wo wir einst bibbernd in eben diese stiegen. Für uns Kinder war es die große, weite Weiße zum Muschelsammeln, Baden, menschenleer. Mit Eierkuchen, großen, aber harmlosen Quallen, mit denen meine Schwester und ich uns mit Begeisterung bewarfen. Am südlichen Rand des Limfjords liegt Skive, ein Städtchen, durch das wir damals trödelten auf dem Weg nach Nordjütland. Skive glänzt heute mit schickem Yachthafen und einem ebensolchen Restaurant, wo es die so fashionable gewordenen Limfjord-Austern gibt. In meiner Kindheit sammelten wir ihre bizarren Schalen.
Als Kind konnte ich nicht richtig Fisch oder Muscheln essen oder so. Aber das später, jetzt finde ich es sehr gut. Früher war es nicht so.
Nee, das wäre auch nichts für mich gewesen. Schon gar keine glibberigen Austern, pflichte ich Peter Gräversen aus Give bei. Kein Mensch aß damals Austern in Jütland, bestätigt der Limfjord-Spezialist. Auf Bernsteinjagd gingen wir damals an der Nordsee, in Agger. Aber am Limfjord?
Na, es gibt auch Bernstein hier und hier muss man auch viel Glück haben. Nimmt man einen Stein, aha, ist das Bernstein, und dann macht man so mit die Sehnen. Und dann kann man hören, ist das Bernstein oder nicht.
Von den Austernsafaris, die jetzt entlang des südlichen Limfjords angeboten werden, wären wir Kinder total begeistert gewesen. Vor Jelle Rodde bei Limvi liegt eine für Touristen freigegebene natürliche Austernbank. Wir kommen einfach hierher und pflücken die Austern, so Chris, der die Safaris vom Jütland-Aquarium Tyberon begleitet. Das ist frei bei uns in Dänemark, und wenn das Wasser so flach ist wie heute, geht das ganz einfach und bringt viel, viel Spaß. Eingefüllt in Anglergummianzüge hat sich die Gruppe in grüne Kegelrobben verwandelt. Bewaffnet mit einem Sammelsieb an einer Stange und einer Art roter Flüstertüte watscheln wir alle ins Wasser. Das rote Ding hatte am großen Ende ein Glas. Damit lassen sich die Austern zwischen Kiesel und Tank besser im Wasser erkennen. Die großen, länglichen Pazifikaustern sind leicht zu finden. Mit den unscheinbaren, aber schmackhafteren, flach runden Limfjordaustern tun wir uns schwerer. Nach dem Sammeln werden die Muscheln sofort am Ufer aufgeschlagen. Für die alles Süße liebenden Dänen mit Zucker, Zwiebeln und Balsamico abgeschmeckt, werden sie sofort an Ort und Stelle verputzt.
Es ist von einem Flugzeug, dieses Foto, und man kann die ganze Hafen sehen. Und diese Gebiete hier ist die alte Stelle, wo die Fischboden war. Und hier ist eine kleine Fähre, da fährt nach Glyngøre.
Mit einer von zweien sind wir damals mit dem blauen Blitz über den Sellingsund nach Nykøbing Mors übergesetzt. Das erzähle ich Henrik Messen, als wir im charmant altmodischen Museum der Insel Mors herumstöbern.
Diese Pinen und Pläne, das ist die Name dieser Schiffe, Fähren.
Sie bedeuten in etwa Pein und Plage oder Schmerzen und Schmerzen, weil man ja keine Wahl hatte.
Und weil die Wasser sehr unruhig war, aber man muss, man kann nicht schwimmen, dieses.
Die Fährverbindung existiert seit der Eröffnung der Brücke auf die größte Limfjordinsel in den 70er Jahren nicht mehr, meint Henrik Metzen. Er ist in der Inselhauptstadt Nykøbing in den 60er Jahren aufgewachsen.
Und hier im Hafen konnte man sehen, die Muscheln, wenn sie kommt in die Boden mit tausend von Muscheln. Und auch die lebenden Fische sehen in eine kleine Kiste im Wasser. Und man konnte als 5-jährig oder 6-jährig an diese gehen, kein Problem. Und dann konnte man gucken, das war toll.
Gleich nach der Ankunft im damals noch wuseligen Hafen fuhren wir mit dem Käfer zum nahen Rathaus Torvet. Hinter dem alten Rathaus schaut heute noch die Morsø Jernstøberi, die Gießerei- und Eisenwarenfabrik Mors Insel mit ihrem Schornstein hervor. Henriks Eltern und Großvater haben dort gearbeitet. Heute ist die Stadtbibliothek darin untergebracht. In der Mitte des Platzes steht und stand König Christian IX. In Bronze. An der Ecke zur Hauptstraße Elgäde gab es eine große Buchhandlung. Von Johannes und Anna Elisabeth Fischer, wie sich bald herausstellte. Unser Vater, dank Oxford-Aufenthalt Englisch sprechend, spazierte mit uns hinein, um sich nach einer Unterkunftsmöglichkeit zu erkundigen. Tourismusamt, Ferienhausbüro gab es nicht. Der Buchhändler, ein älterer Herr, sprach Gott sei Dank ebenfalls Englisch, keine Selbstverständlichkeit in dieser Zeit. Er erwies sich nicht nur als sehr freundlich gegenüber Deutschen, ebenfalls nicht selbstverständlich damals, sondern auch als sehr rührig. Nach kurzer Zeit konnten wir ein altes weißes Fischerhäuschen auf der anderen Seite der Bucht gegenüber vom Hafen beziehen. Sonnenstrahlende Tage, wenn stets auch mit starkem Wind, waren das am und im Wasser. Badeausflüge an die Nordsee, nach Agger mit dem Buchhändler-Ehepaar. Baff erstaunt war ich über Fru Fischer, wie wir sie immer nannten. Eingewickelt in ein Badelaken rauchte sie nonchalant Zigarillos.
Nein, nicht heute. Aber wenn ich Kind war, das war normal, die Zigarillos, nicht Zigarren, das war für Männer. Aber Zigarillos oder Zigaretten, das war für Frauen.
Als wir das zweite Mal nach Nykøbing auf Mors kamen, im Jahr des Mauerbaus 1961, hatten die Fischers uns ein Strandhäuschen direkt am Wasser in Refshammer organisiert. Es hatte Petroleumlampen und ein eisernes Bulleröfchen der Morshögießerei. Im Museum steht davon noch ein Exemplar. Es diente zum Teekochen und Heizen, reichlich genutzt, denn es regnete und regnete. Was meine Schwester und mich nicht davon abhielt, stangenstarkend mit einer alten, rostigen Blechtuppe unsere Abenteuerreisen auf dem Limfjord zu unternehmen. War Refshammer damals eigentlich ein Ort?
Nein, da war kein. Ein paar Sommerhausen.
Genau.
Das war alles. Es ist ein Teil von der Stadt, ja, mit vielen Häusern.
Heute stehen dort moderne Villen wohlhabender Nykøbinger. Johannes Fischer führte noch bis 1965 seinen Buchhandel am Rathausplatz, der 2005 endgültig geschlossen wurde. Heute ist dort ein Café. Gut können Henrik und ich uns noch an den Pölsewohn genau gegenüber erinnern.
Da war nur am Papier ein Brot und ein Wurste. Ein Rollpölse mit Brot.
Die quietschroten Pölser begeistern noch heute und die Zuckerstücke sind immer noch doppelt so groß wie bei uns.
Katrin Kühne hat uns erzählt von ihren Ferien in Dänemark. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Damit verlassen wir Dänemark und bei dieser romantisch-gemütlichen Musik fällt mir ein Zitat aus Persien ins Auge. Zwei Herzen, die eins sind, reißen Gebirge nieder. Mal schauen, ob Susan Zare, die bei mir im Studio schon Platz genommen hat, diesen Spruch aus der Hälfte ihrer Heimat, die eine ist Deutschland und die andere ist Iran, kennt. Susan Zare, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir müssen nun einen Bruch machen quasi. Es gibt etwas, wovon Sie uns erzählen werden, das ist sehr, sehr flott. Und Sie haben uns diese Klänge mitgebracht. Wir hören da jetzt mal rein und Sie werden uns erklären, was das mit dem zu tun hat, worüber Sie uns erzählen mit dem persischen Neujahrsfest. Also, Susan, was hören wir da?
Das ist aus der Region im Südwesten des Irans eine Bakhtiari-Musik und das ist eine Art Fanfare mit sowas in der Art wie einer Oboe sieht das aus, Doppelrohrblatt. Und das ist ein Stück, das hört man immer, wenn das persische neue Jahr beginnt.
Und Ihr Gesichtsausdruck ist auch so begeistert, Sie haben es gerade erlebt. Das ist ja nicht nur ein Tag, sondern mehrere Tage lang.
Genau, das ist ein Fest, das geht insgesamt 2 bis 3 Wochen jedes Mal. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie es terminiert wird. Und jetzt hat gerade das Jahr 1398 begonnen, am 20. März dieses Jahr, genauer gesagt, ganz zur deutschen Uhrzeit um 22.58 Uhr.
Geht nach dem Sonnenkalender dort, ne? Deswegen sind Sie gerade Prosit Neujahr 1398. Es wird das Fest der Feuersprünge genannt.
Ja, es wird das Fest genannt von verschiedenen einzelnen Teilen, die daraus bestehen. Es beginnt tatsächlich mit dem Feuerfest. Das ist immer der letzte Dienstag auf den 21. März, an dem das neue Jahr dann tatsächlich beginnt. Und da feiern wir Chorshambesuri. Das ist ein sehr, sehr schönes Fest, weil man macht Feuer und springt dann über diese Feuer drüber. Und man sagt, das Gelbe im Feuer ist der Schmutz des alten Jahres, den ich im Feuer lasse. Und das Rote im Feuer ist die Energie und das Glück für das neue Jahr, das ich mir mitnehme.
Wir kennen das von den Osterfeuersprüngen ein wenig hier. Und auch das Datum, 21. März, Frühlingsbeginn bei uns, scheint ein wenig zu sein wie Weihnachten und Silvester in einem.
Ist tatsächlich interessant, wie verwandt auch diese Feste alle miteinander sind. Bei dem persischen Nowruz-Fest, man schätzt das so gar nicht, aber es sind tatsächlich 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die das Fest feiern und das schon seit über 3000 Jahren. Das heißt, das Fest ist wahrscheinlich auch mit ganz vielen einzelnen Teilen, die es gibt, auch gewandert einfach. Mhm. Und das ist tatsächlich ähnlich wie Nowruz. An und für sich kann man aber auch sagen, dass das Nowruz-Neujahrsfest im Iran so eine Mischung ist aus Weihnachten und Silvester, weil man schon mit der Familie zusammenkommt und zusammen isst und auch Geschenke sich schenkt.
Das klingt ganz danach, als müssten Sie unglaublich Vorbereitungsarbeiten leisten.
Das sind wirklich viele Vorbereitungen, die da anstehen vor dem persischen Neujahrsfest. Ganz vorne mit dabei ist der Haftzin-Tisch. Das ist ein Tisch, der in jeder Familie aufgebaut wird mit verschiedenen traditionellen Dingen, die da draufstehen. Und zwar sind das lauter Dinge, die mit dem Buchstaben S wie Sin beginnen, wie zum Beispiel ein Apfel, Sieb, ein Essig, Knoblauch, Gewürze werden draufgestellt, verschiedene mit S. Und jedes einzelne Objekt, was dann auf diesem Tisch steht, hat dann nochmal eine Bedeutung mit Wünschen für das neue Jahr, wie zum Beispiel Gesundheit, Schutz, Frohsinn, auch zum Beispiel Freundschaft für das neue Jahr wird gewünscht. Also generell ein Fest voller verschiedener Traditionen. Und deswegen ist es auch zum UNESCO-Welterbe der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit geworden, was ich auch ganz spannend finde, weil es eben so viele Traditionen in sich trägt.
Also sehr, sehr, sehr dicht und sehr umfangreich besteht. Das habe ich schon mitbekommen aus den einzelnen Tagen. Der Mittwoch dabei ist wieder ein besonderer.
Der Mittwoch, dieses Jahr, der Dienstag auf dem Mittwoch ist eben dieses Feuerfest. Und wenn dann das neue Jahr beginnt, dann dieses Jahr eben am 20. März abends kommt die ganze Familie zusammen. Man kocht zusammen, man isst zusammen. Man wünscht sich Haruzetan Nowruz, Nowruzetan Pirus. Also man wünscht sich, jeder Tag soll ein neuer sein und der Tag soll gesegnet sein. Nowruz selbst, also das Wort, heißt auch nichts anderes als No, also neu. Und Ruz heißt Tag. Und das wird in vielen verschiedenen Kulturen, also nicht nur im Iran gefeiert, tatsächlich vom Balkan über die Schwarzmeerregion, Rumänien, Kaukasus, Zentralasien bis halt eben in den Nahen Osten, Iran, Afghanistan. Die Kurden feiern das Fest auch und sie sprechen das alle ähnlich aus.
Bekommt man eigentlich Geschenke zu diesem Fest?
Auf jeden Fall. Also natürlich bekommen vor allen Dingen die Kinder Geschenke, ähnlich wie das bei uns an Weihnachten ist. Und sind dann AD, Süßigkeiten. Manchmal gibt es auch Münzen. Da kriegt auf jeden Fall vor allen Dingen die Kinder kriegen Geschenke.
Solche Feste sind ja bei uns Familienfeste. Ist es bei Ihnen in etwa ähnlich? Also was macht man? Man sitzt ja nicht nur am Tisch und isst. Geht man auch raus?
Ja, man sitzt natürlich vor allen Dingen in der Familie zusammen und isst und tanzt und feiert und freut sich auf das neue Jahr gemeinsam. Aber das Fest ist ja, wie ich schon sagte, über 2 Wochen lang, sodass man dann nochmal ein extra Picknickfest hat. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil nämlich ungefähr der 13. Tag nach diesem neuen Jahr trifft sich die ganze Familie nochmal und dann feiern wir den Sis de Vidar-Tag, was nichts anderes heißt als der 13. Tag nach dem neuen Jahr. Und da kommen dann nochmal alle Verwandte und Freunde und Familie zusammen und picknicken und gehen zu einem Fluss ans Wasser. Und auch dort gibt es dann natürlich nochmal Tradition. Man wirft zum Beispiel einen Teil der Gresse, die man auf diesem Tisch gepflanzt hat davor und gesammelt hat über die letzten Wochen. Und diese Grashalme wirft man dann ins Wasser und sagt, hey, das soll mir auch Glück geben für das neue Jahr.
Welche Rolle spielt eigentlich der Koran im Hintergrund bei diesem Fest?
Natürlich ist das Fest älter als der Koran. Also das Fest wird seit mehreren tausend Jahren gefeiert und hat unter anderem zoroastrische Einflüsse. Tatsächlich ist es so, dass auf dieser Festtafel, auf diesem Hafzin-Tisch, den wir in jeder Familie haben, da sind neben den ganz vielen Dingen mit S auch immer ein Buch. Das liegt daran, dass für die persische Kultur auch ein Buch und auch das Dichtertum sehr wichtig ist. Viele Familien haben auch einen Koran auf dem Tisch liegen und viele andere Familien haben dann Dichterbücher von dem großen persischen Dichter Hafez auf dem Tisch.
Wir möchten noch mal Susan Zare, die Sie uns berichten vom persischen Neujahrsfest, das begangen wurde in der vergangenen Woche, noch ein wenig aus Ihrer Sprache hören. Können Sie uns das noch mal sagen von dieser Festtafel und den verschiedenen Bestandteilen des menschlichen Lebens, die damit in Zusammenhang stehen?
Ich kann es mal aufzählen. Das sind verschiedene Wörter eben mit diesem stimmlosen S. Also Sib, Serke, Sil, Somor, Samanu, Senjet, Sombol und Serke. Das sind alles kleine einzelne Aspekte, die etwas eine Bedeutung haben, wie zum Beispiel die Münzen, Serke, die für den Wohlstand stehen, die Hyazinthe, Sombol, die für die Freundschaft steht, aber auch die Dekoration hat seine Bedeutung. Alles, was da draufsteht, wie zum Beispiel, man stellt auf diesen Tisch auch einen Spiegel, eine Kerze, die für Reinheit und Ehrlichkeit steht. Man macht auch Eier drauf, wie ähnlich es auch in Ostern gibt. Und manche stellen sogar einen Goldfisch mit Wasser für das Glück auf den Tisch. Ganz gut.
Ein Goldfisch für das Wasser mit dem Glück. Ich sehe schon, Sie könnten uns ewig noch erzählen von diesem Fest. Sie sind selber vollgesogen davon. Haben Sie es in Deutschland erlebt oder im Iran?
Ich habe es in Deutschland erlebt. Ich werde aber nächste Woche in den Iran fliegen und dann es nochmal mit der Familie nachfeiern.
Ganz schnell nochmal, was werden wir jetzt hören an Musik?
Ein Lied, ganz, ganz besonderer Song aus den 70er Jahren von Haideh. Das ist eine große Diva der persischen Musik. Und das Lied heißt Shab-e-Ishq, was so viel heißt wie Heute ist die Nacht der Liebe und der Freude. Lasst uns alle gemeinsam tanzen. Und das hören wir auch an Nowruz gerne.
Susan Zare, danke. würde noch 2-3 Minuten so gehen. Und wenn Sie meine Kollegin Susan Zahre hier sehen würden im Studio 1 des Deutschlandfunks in Köln, dann könnten Sie noch besser begreifen, wie tief in die eigene Seele nicht nur das Fest Norus geht, sondern eben auch diese Musik, die wir da gerade gehört haben. Da scheint es die Iraner und Iranerinnen nicht auf den Sitzen zu halten. Danke nochmal, Susan. Wir bleiben ein wenig im arabischen Sprachraum, gehen nach Tunesien. Kennen viele von Strandurlauben zu Spottpreisen. 2 Flugstunden von Deutschland entfernt, liegt also recht nah. Damit warb jedenfalls Tunesien lange Jahre erfolgreich um Touristen. Dann kam die Revolution 2011. Mehrere blutige Anschläge auf Touristen führten zu einem massiven Rückgang der Besucherzahlen. Von dem erholt sich das Land nur langsam und wie so oft könnte aber auch hier in dieser Krise eine Chance liegen. In abgelegenen Regionen Südtunesiens entsteht ganz langsam ein alternativer Tourismus, der mithelfen soll, das zerbrechliche Architekturerbe der Region zu schützen. Martina Sabra war in der Dahar-Region in Südtunesien unterwegs.
Die Dahar-Berge bei Tataouin sind mit rund 700 Metern nicht hoch, aber großartig anzuschauen. Ockerfarbene Tafelberge, schnurgerade, abgefräst vom ewigen Wind, bilden einen majestätischen Kontrast zum strahlend blauen Himmel. Die Baukunst der Berber ist überall sichtbar. Teilweise wohnen die Menschen bis heute in menschengemachten Höhlen, den Troglodyten. Auf vielen Bergen ragen die Xar empor. Wabenförmige Speicherburgen aus Lehmziegeln und Naturstein mit bis zu 400 Räumen auf mehreren Etagen. Xar Hedada, ein Dorf mit 1500 Einwohnern, wurde als Kulisse für Szenen aus Star Wars international berühmt. Der Ort macht kräftig Werbung damit. Aber der eigentliche Hingucker ist die traditionelle Architektur. Fremdenführer Dau erklärt, wie die Speicherburgen bis vor wenigen Jahrzehnten praktisch genutzt wurden.
In den Speicherburgen bewahrte man alles auf, vor allem Lebensmittel wie Öl und Getreide. Die Bewohner hier waren Halbnomaden. Wenn sie im Sommer mit dem Zelt unterwegs waren, mussten sie ihre Vorräte irgendwo lassen. Jedes Ehepaar, jede Familie hatte einen eigenen Raum, eine sogenannte Gorfa. Es gab nur einen Zugang, der von einem Wächter bewacht wurde, den alle gemeinsam bezahlten, in Naturalien.
Xar Hedada ist bei Tagestouristen von der Ferieninsel Djerba sehr beliebt. Doch die meisten der rund 150 Speicherburgen in Südtunesien sind einsam gelegen und schwer erreichbar. Manche entstanden vor Christus, andere in der Römerzeit oder während der arabischen Eroberungen, einige erst in der Neuzeit. Manche dienten nur als Speicher, andere waren auch Halteplatz für Karawanen oder militärische Festungen. Eines haben fast alle gemeinsam: Sie sind vom Verfall bedroht, weil die Bewohner in komfortablere, moderne Orte umziehen. Und meistens fehlt das Geld, um die zerbrechliche Lehmsubstanz zu erhalten. Nur wenige Speicherburgen konnten in den vergangenen Jahrzehnten restauriert werden. In Chenini, eine halbe Stunde von Tataouin, ist der Xar zwar noch bewohnt, doch die Zahl der Familien schrumpfte binnen weniger Jahrzehnte von über 600 auf aktuell 123. Eine Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe würde mehr Fördergelder und Tourismuseinnahmen bedeuten. Doch Versuche, den Ort als UNESCO-Weltkulturerbe zu registrieren, seien bislang gescheitert, erklärt Dr. Habib Belhedi, Zahnarzt und Mitglied eines lokalen Vereins zur Bewahrung des Kulturerbes.
Unser Verein hat Studien gemacht. Wir hätten gute Chancen, aber der Staat müsste etwas tun. Sehen Sie die Strommasten, den Wasserspeicher, den Mobilfunkmast. Das alles müsste so umgebaut werden, dass man es nicht sieht. Nur so hat das Dorf eine Chance, als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt zu werden.
Statt auf die UNESCO setzen Habib Belhedi und seine Mitstreiter auf kleine Schritte, um das Erbe zu erhalten. Tagestourismus bringe zwar Geld, doch die Busladungen voller kamerabewehrter Strandurlauber würden die lokale Bevölkerung eher abschrecken, erklärt Belhedi. Man brauche Alternativen, langsamen Tourismus und angepasste Konzepte. Belhedi selbst hat in Chenini eine kleine Unterkunft eingerichtet, wo bis zu 30 Gäste in einfachen, traditionellen Höhlen übernachten können. Der lokale Kulturverein unterstützt gemeinsam mit dem regionalen Fremdenverkehrsbüro und internationalen Organisationen in der Umgebung ähnliche Initiativen. Im nahegelegenen Xar von Duiret lebten früher 600 Familien, heute sind es noch 2. Einer der Bewohner ist Raouf Talvi.
Cet village, avant, il y a 600 familles qui habitent ici.
Bevor die Franzosen Tataouine so groß machten, war Duiret die Hauptstadt der Region. Dieser Ort war ein Handelsplatz. Die Abwanderung begann in den 50er Jahren. Jedes Jahr ging eine Gruppe. Die letzten Bewohner haben den Xar vor 30 Jahren verlassen.
Raouf Talbi ist 41 Jahre alt und in Duiret aufgewachsen. Jahrelang begleitete er Wandertouristen zwischen Duiret und Tchenini. Seit einigen Jahren betreibt er direkt an der Speicherburg eine kleine einfache Gästeunterkunft, wo man in Höhlen und in umgebauten Speicherräumen schlafen kann.
Mein Traum ist, dass das hier ein Paradies wird. Wir haben mit sehr wenig angefangen und ich finde, wir sind schon recht weit gekommen.
Immer mehr Übernachtungsgäste fänden den Weg in die Einsamkeit von Duiret, sagt Raouf Talbi. Dabei seien Individualtouristen und Abenteuerurlauber, aber auch Gruppen, die einen besonderen Ort zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten suchen.
Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie. Aïcha, si tu m'aimes.
Dieser Titel war zumindest in Frankreich lange Zeit in den Charts. Ich wage es nicht, ihn auszusprechen, aber Susan Zare ist noch da, die ist der Sprachen mächtig.
Khalid ist das, genau. Aus Algerien, hat in Frankreich auch selbst lange gelebt und den Song dann auch dort geschrieben. Ne?
Khalid.
Khalid mit KH, aber dann wird es zu einem Ch.
Und der Titel heißt?
Aisha, großartig.
Frauenname.
Genau.
Wie könnte es anders sein? Wir unternehmen jetzt einen Frühlingsspaziergang noch, und zwar durch die Karpaten. Aber nein, nicht die, sondern durch die Brodowiner Karpaten. Und wenn Sie nicht wissen, wo die liegen, dann folgen wir jetzt zusammen. Ich weiß es nämlich auch nicht, meinem Kollegen Anselm Weidner. Wir legen uns auf die Lauer und werden die Piepmetze pfeifen hören.
Guck mal, jetzt kommen hier noch zwei über uns rüber. Vorne steigt eine hoch. Guck mal, hier steigt eine hoch. Hier fliegt ein Paar. Da ist ein Männchen, da ist ein Männchen, hier oben fliegt eine, da oben singt eine.
Die sind richtig dicht hier.
Ist echt was los. 10 Vögel, glaube ich, meine Höchstzahl bis jetzt.
Weit geht der Blick über hügeliges Land, Kuppenberg, die sogenannten Kames mit artenreichen Trockenrasen. Über langgestreckte Rinnen und runde Seen, Sölle, Äcker, Weiden, durchzogen von Hecken, breiten Ufer, Feld- und Wiesensäumen, Feldwegen, gesäumt von Kopfweiden. Eine Landschaft im Coriner Endmoränenbogen, geformt vom zurückweichenden Eis vor gut 10.000 Jahren und seit 30 Jahren beispiellos neu gestaltet. Ornithologen haben in dieser biotopreichen Gegend 60 Kilometer nordöstlich von Berlin über 150 der im Schnitt gut 260 in Deutschland vorkommenden Brutvogelarten gezählt. Und Vogelvielfalt gilt im Naturschutz und in der Biologie als Maßstab für Vielfalt in der Natur überhaupt. Mit Martin Flade, Landschaftsökologe und Leiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Korin, stehe ich auf einem Aussichtspunkt mitten in den sogenannten Brodowiner Karpaten. Das war im Mai vor 10 Jahren. Jetzt, zu Frühlingsbeginn, sind wir am Fuß dieses Brodowiner Karpatenhügels auf einer sumpfigen Wiese. Die Frühlingssonne lässt die eben gemähte Schilffläche hell im schwarzen Moorwasser leuchten. Darüber ziehen weiße Schwäne, Singdrosseln singen laut. Wieder an dieser Stelle tirillieren die Lerchen, auch jetzt schon im März.
Das ist so richtig Norddeutschland, finde ich. Guck mal, diese weite Moorfläche und diese Schilfsäume. Richtig schöne März-Spätwinterstimmung. Die Feldlerchen sind schon am Singen, noch ein bisschen verhalten, aber sind überall zu hören. Ne? Sind schon da, aber es ist noch nicht richtig.
Hier auf der Brodowiner Gemarkung kommen Feldlerchen, die Frühlingskünderinnen, 4-mal so häufig vor wie im deutschen Durchschnitt. Und das ist alles andere als zufällig.
Die Landwirtschaft und die Landschaft sind in dieser Form was ganz Neues, erst nach der Wende entstanden, weil das moderner Großflächenökolandbau ist, mit großen Maschinen auf sehr großen Schlägen, die durch die genossenschaftliche Wirtschaft in der DDR entstanden ist. Und auf der Basis dieser Strukturen wird jetzt Ökolandbau betrieben.
Im Gebiet der Brodowiner Karpaten arbeitet der Landwirtschaftsbetrieb Ökodorf Brodowin nach den Regeln des ökologischen Landbaus auf 1300 Hektar. Einer der größten biologisch dynamischen Höfe Deutschlands.
Dazu kommt, dass sich die Landwirte besonders beschäftigt haben mit den Konflikten zwischen auch modernem Ökolandbau und Naturschutz. Und im Rahmen von einem Forschungsprojekt das genau angeschaut haben und Maßnahmen erprobt haben, wie man diese Konflikte entschärfen kann. Also wie man auch in diese moderne Öko-Agrarlandschaft Naturschutz reinbringen kann. Und das Ergebnis ist das, was man sieht, dass man zwar schon eine große, weite, offene Landschaft hat, aber mit sehr vielen anderen Elementen da drin, wie Hecken oder Trockenrasen, Steppenrasen, Mooren, Kleingewässern und so weiter. Und das funktioniert jetzt gut.
14 Kilometer Hecken haben die Pioniere dieser neu geschaffenen Kulturlandschaft hier gepflanzt. Nach 30 Jahren solcher Agrikultur, ökologisch, biodynamisch plus damit genau abgestimmten Naturschutz, gibt es im Brodowiner Land nicht nur keine Bestandsrückgänge von Vogel-, Insekten- und Pflanzenarten, sondern auch Zunahmen entgegen dem dramatischen Abwärtstrend in der vorherrschenden industriellen Landwirtschaft. Unter Naturschützern ist vom Wunder von Brodowin die Rede.
Ha 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 ha
Der aparte Name Brodowiner Karpaten beruht übrigens auf der eigenwilligen Eintragung eines Kartografen Mitte des 19. Jahrhunderts. Ab Mai, kündigt Martin Flade nicht ohne Stolz an, werden sie sich auf ausgewiesenen informationsreichen Wegen erwandern lassen.
Das sind 3 Rundwanderwege zwischen 5 und 11 Kilometer lang. Und auf diesen Rundwanderwegen befinden sich sogenannte Stationen. Da liegen große Feldsteine, an denen Tafeln angebracht sind. Und dazu gibt es ein kleines Büchlein, wo ganz viel Landschaftsgeschichte drin nachzulesen ist. Man erfährt was über die biologische Vielfalt, über besondere Arten, die hier vorkommen, und über den ökologischen Landbau.
Auf der Tafel auf dem Aussichtspunkt Karpatenhügel steht dann mit Verweis auf 2 Gedenksteine zu lesen: Wie auf den meisten anderen Hügelkuppen rundum wächst auch hier oben ein bunt blühender Steppenrasen. Die beiden Steine erinnern an das Berliner Unternehmer-Ehepaar Uppmeier. Anfang der 1990er Jahre ermöglichten sie durch ihre Beteiligung am neu gegründeten Ökodorf Brodowin Landwirtschaftsbetrieb, dass die Genossenschaftler und die Dorfgemeinschaft, die frühere LPG, gegen alle Widerstände auf einen modernen, biologisch-dynamischen Betrieb umstellen konnten. Und wer durch die Brodowiner Karpaten wandert, wird garantiert mit Vogelkonzerten belohnt, wie sie vor 100 Jahren noch gang und gäbe waren. Auf einer Feldsteintafel wird dann zu lesen sein: Je stiller du bist, desto mehr kannst du hören.
Anselm Weidner führte uns zur Vogelbeobachtung in die Schorfheide. Vielen Dank dafür. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Nächsten Sonntag, wie gesagt, gibt es eine neue Ausgabe. Franz Nussbaum, den erwarte ich im Studio, wird uns ein bisschen berichten über die Art und Weise, Sonntagsspaziergänge zu kreieren für Sie. Ich troll mich aus dem Studio. Die Kollegen aus den Nachrichten drängen schon. Andreas Stopp war Ihr Führer durch die Welt. Wir hören hier noch das Kalmus-Ensemble mit der Vogelhochzeit in einer etwas originelleren Version. Einen schönen Sonntag.
Raten, was wir euch nun erzählen. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. Federalala, federalala, federalalala. Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute. Treulich gefügt, ziehet mein die Lärchen, geführt die Braut zur Kirche.
Der Sonnenschwanz, 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 der S
Schuss.